Ich lese uns aus Exodus, also dem zweiten Buch Mose, das Kapitel 19. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach: So sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr von allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach: Alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört, die ich mit dir rede, und auch dir für alle Zeit glaubt. Und Mose verkündete dem Herrn die Worte des Volkes. Da sprach der Herr zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen. Und sie sollen bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und sprich zu ihnen: Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren, denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Da stieg Mose vom Berg herab zum Volk und heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider. Und er sprach zum Volk: Seid bereit für den dritten Tag, keiner nahe sich seiner Frau. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen, und eine dichte Wolke lag auf dem Berg, und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager, Gott entgegen, und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig, und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Als nun der Herr auf den Berg Sinai, oben auf den Gipfel des Berges, herabgekommen war, rief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Da sprach der Herr zu Mose: Steige hinab und ermahne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, und viele von ihnen fallen. Auch die Priester, die dem Herrn nahen, sollen sich heiligen, dass der Herr nicht einen Riss unter ihnen macht. Mose aber sprach zum Herrn: Das Volk kann nicht auf den Berg Sinai steigen, denn du hast uns bezeugt und gesagt: Ziehe eine Grenze um den Berg und heilige ihn. Der Herr sprach zu ihm: Geh hin, steige hinab. Danach sollst du hinaufsteigen und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht einen Riss unter ihnen macht. Und Mose stieg zum Volk hinunter und sagte es ihnen.
Ja, was wir gerade gehört haben, ist das Wort des lebendigen Gottes, und alle antworteten: Dank sei dir, o Herr. Nachdem wir vorhin so freundlich begrüßt worden sind, möchte ich euch begrüßen. Mein Name ist Klaus Hickel, ich bin der Pastor des deutschen Gottesdienstes, und heute geht es um unsere Freiheit. Freiheit ist ein wertvoller Besitz. Ich weiß nicht, ob euch der Name Sir William Wallace etwas sagt. William Wallace lebte im 13. und 14. Jahrhundert und in dem Film Braveheart spielt Mel Gibson den schottischen Freiheitskämpfer gegen die Engländer. Vielleicht kann sich ja sein Anliegen durch den Brexit 700 Jahre später doch noch durchsetzen. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Geduld. Wallace selbst war nicht für seine Geduld bekannt. Er wurde von den Engländern später besiegt, verhaftet und hingerichtet. Und das letzte Wort, das Mel Gibson im Film Braveheart hinausschreit, ist Freiheit. Freiheit ist ein wertvoller Besitz und Freiheitskämpfer werden von ihren eigenen oft als Helden verehrt. Heute geht es nach einer längeren Pause weiter mit unserer Predigtreihe zum zweiten Buch Exodus, auch bekannt zweiten Buch Mose, auch bekannt als Buch Exodus. Und wir werden uns in den nächsten 5 Wochen Teil 2 des Buches anschauen. Und diesen Abschnitt könnte man grob unter der Frage im Titel zusammenfassen. Wozu hat Gott dich befreit, Volk Israel? Gott hat das Volk Israel mit seinem mächtigen Arm aus der Unterdrückung in Ägypten befreit. Gott selbst ist der souveräne Freiheitskämpfer. Ich glaube, das ist Punkt 2 hier. Für sein Volk. Doch wozu hat er es befreit? Hier in Kapitel 19 kommen die Israeliten also nun am Berg Sinai an und Gott begegnet ihnen und erklärt ihnen, wie es weitergehen soll. Bevor wir uns nun gleich mit dieser Begegnung in Kapitel 19 befassen werden, will ich allerdings noch 2 kurze Bemerkungen machen, wie ihr das meiste aus diesen 5 Predigten zum Buch Exodus heraushören könnt. Erstens, wie ihr leicht nachschlagen könnt, besteht Teil 2 aus knapp 20 Kapiteln. Und wenn man das grob überschlägt, dann sind das 4 Kapitel pro Woche. In den Predigten werden wir uns jeweils nur mit den großen Ideen befassen können. Heute zum Beispiel schauen wir uns 3 Verse an aus Kapitel 19. Allerdings sind es Verse, die von manchen als die wichtigsten Verse des gesamten Alten Testaments bezeichnet wurden. Was bedeutet das? Wenn wir uns nur mit den großen Ideen befassen, dann heißt es für euch, wenn ihr das meiste aus dieser Predigtreihe herausholen wollt, dann wäre es hilfreich, wenn ihr die jeweiligen Kapitel schon im Voraus unter der Woche lesen würdet. Und wenn man das überschlägt, das sind 4 Kapitel pro Woche, dann müsste das eigentlich für die meisten von uns machbar sein. Zweite Bemerkung, will ich an dieser Stelle auch noch eine kurze Werbung für unsere Hauskreise einschieben. Denn neben den Sonntagsgottesdiensten sind Hauskreise ja der wichtigste Ausdruck unserer Gemeinschaft in der LEC, in der Leipzig English Church. Viele Hauskreise sind gottesdienstübergreifend zusammengesetzt und das ist an sich schon eine Bereicherung. Und dann gibt es aber auch Hauskreise, die ausschließlich zum deutschen Gottesdienst gehören und die werden sich mit dem Buch Maleachi befassen. Das Buch Maleachi befindet sich am gegenüberliegenden Ende des Alten Testaments. Hier befinden wir uns in den Anfängen. Maleachi ist am Ende. Und dort, hier geht es um die Frage, wie soll es nach Israels Befreiung weitergehen? Dort dreht sich das Buch Maleachi um die Frage, wie es tatsächlich weitergegangen ist. Also sprich, wer noch nicht Teil eines Hauskreises ist, eines Bibelkreises, aber gerne Teil dessen werden möchte, für den könnte jetzt die Zeit gekommen sein, um sich einem Hauskreis anzuschließen. Also sprecht mit mir oder schaut auf die Infos auf dem Handzettel und kontaktiert den Leiter, also Theo bzw. Johann, direkt. So viel als Vorbemerkung. Wenn ihr euch an die vorherige Predigtreihe zum Buch Exodus erinnern könnt, dann wisst ihr vielleicht auch noch, dass sie mit Kapitel 19 und der Ankunft am Sinai schon abgeschlossen hat. Das heißt, wir greifen sie heute noch einmal auf und das hängt mit der Funktion dieses Kapitels als eine Art Türangel zusammen. Kapitel 19 verbindet das, was vorangegangen ist, mit dem, was danach kommt und das sehen wir am besten in den Versen 4 und 5. Schaut euch das ruhig an. Vers 4, dort heißt es, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Also was wir hier sehen, ist eine dreifache Weise, auf die sich Gott in das Leben der Israeliten eingeschaltet hat und von der wir im ersten Teil des Buchs lesen. Da ist erstens Gottes Gericht über die ägyptischen Unterdrücker und seinen befreienden Sieg für sein Volk. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe. Zweitens lesen wir hier von seiner Hilfe, mit der er sie wie auf Adlersflügeln voller Fürsorge in der Wüste bewahrt hat. Und dann letztens lesen wir hier von Gottes Gegenwart. Ihr habt gesehen, wie ich euch zu mir gebracht habe. Das sind diese drei Weisen, wie das Volk Israel Gottes Wirken für sie gesehen hat. Und die Betonung liegt ja auf dem Sehen. Ihr habt gesehen, sagt Gott. Ihr seid Zeugen. In eurer Befreiung und eurer Bewahrung habt ihr mich kennengelernt. Und zwar auf eine Weise kennengelernt, die euch bereit gemacht hat für den nächsten Schritt, der in Vers 5 folgt. Vers 5 blickt nun voraus in die Zukunft. Und wenn wir es lesen, dann spricht Gott dort: Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Und in Vers 6 danach erklärt Gott, was die Israeliten unter diesem besonderen Eigentum verstehen sollten. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die Moses den Kindern Israel weitergeben soll. Er ist der Mittler zwischen Gott und dem Volk. Auf Vers 6 werden wir gleich noch zu sprechen kommen, aber bleiben wir zunächst einmal bei diesen bedeutungsvollen Worten von Vers 5. Dort heißt es: Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Der Gott, der Israel befreit hat, der Gott, der Israel bewahrt hat und dem das Volk hier nach seiner Befreiung begegnet, erhebt einen Besitzanspruch. Nicht irgendeinen Besitzanspruch, sondern die Art von Besitzanspruch, nach der sich jeder Bösewicht in irgendeinem James-Bond-Film die Finger lecken würde. Die ganze Erde gehört mir. Kann einem ein bisschen mulmig zumute sein. Doch hier handelt es sich nicht um die wirren Ideen irgendeines fiesen Schurken. Gott ist nicht größenwahnsinnig, sondern er hat durch sein mächtiges Wirken gezeigt, wozu er in der Lage ist. Ihr habt es gesehen. Die ganze Erde gehört mir. An seinem Wirken hat er es gezeigt. Gott hat diese Welt auch nicht gestohlen. Er hat sie sich nicht auf unrechtmäßige Weise unter den Nagel gerissen, wie so ein Schurke, sondern Israel begegnet hier dem Gott, der diese Welt geschaffen hat und dem sie deshalb auch rechtmäßig gehört. Das hier sind Worte von enormer Tragweise und das natürlich nicht nur für Israel damals, sondern genauso für uns heute. Es hat sich ja nichts geändert und die Konsequenzen, wenn man diesen Anspruch zu Ende denkt, die sind bedeutsam. Wenn wir mit der Erde beginnen, auf der wir leben, dann gehört sie nicht uns. Doch, selbst die Körper, in denen wir während unserer kurzen Zeit hier wohnen, auch die gehören nicht uns. Und nicht einmal wir selbst gehören uns, sondern alles, die ganze Erde, gehört dem Gott der Bibel, der hier auf dem Berg Sinai dem befreiten Volk Israel begegnet. Bei einem so fundamentalen Anspruch auf uns selbst kann man leicht nervös werden. Ist dieser Anspruch gerechtfertigt? Was bedeutet er für mich? Und ich denke, auch für Israel ist das vielleicht eine merkwürdige Situation. Bis vor kurzem waren sie Eigentum des ägyptischen Pharao, seine Sklaven. Dann wurden sie befreit. Und wozu? Damit sie nun das Eigentum eines Gottes werden? Wie gewonnen, so zerronnen. So scheint es zumindest. Doch solche Überlegungen haben einen Haken. Denn sie berücksichtigen nicht den Anspruch Gottes am Ende von Vers 5, den wir dort gesehen haben. Die ganze Erde gehört ja Gott. Alles, was wir sehen, Wälder, Berge, Wolken, Wiesen, davon, wovon wir vorhin gesungen haben, und auch alle Völker, alle Familien, jeder Einzelne in der Erde, in dieser Welt gehört schon Gott. Es war noch nie anders, seit der Schöpfung. Auch wenn man es irgendwann zu erstaunt zum ersten Mal hört und dabei vielleicht etwas nervös wird. Und vielleicht will ich hier nur das einschieben. Wenn man sich bei Gott geborgen weiß, wenn man gesehen hat, dass er ein Gott ist, der Menschen befreit, der sie wie auf Adlersflügeln trägt und sie zu sich bringen will, als liebevoller Vater. Und wenn man dann zunehmend lernt, ihm zu vertrauen, dann muss diese neue, alte Erkenntnis, dass wir ihm gehören, nicht mehr bedrohlich wirken. Gott ist keine Bedrohung für die, die ihm mit Respekt begegnen und sich entscheiden, dass sie ihm ihr Leben anvertrauen wollen, weil sie ihn als vollkommen guten Vater kennengelernt haben. Und so sieht es auch Israel hier. Sie selbst haben mit eigenen Augen gesehen, was Gott getan hat für sie. Er hat sie befreit, er hat sie getragen. Und als er ihnen nun verspricht, ihr sollt vor allen anderen Völkern mein besonderes Eigentum sein, da klingt das für sie wie eine sehr gute Botschaft. Dieser mächtige und doch fürsorgliche Gott will sich mit ihnen verbünden. Vor allen anderen Göttern, Völkern will er ihr Gott sein und sie sein besonderes Eigentum. Sie haben alles gesehen, was er getan hat. Und jetzt sind sie für diesen Schritt bereit. Und sie sagen ja. Was genau muss man sich unter diesem besonderen Eigentum vorstellen? Das ist der nächste Punkt. Beziehungsweise hier sehe ich ihn schon. Nun, vielleicht kann man sich das wie einen besonders wertvollen Schatz vorstellen. Ein Juwel, das im Licht der Sonne funkelt. Gott verheißt Israel hier einen hervorgehobenen Platz unter den Völkern. Und wenn Gott von nun an sein Allerbestes aus seiner persönlichen Schatztruhe hervorholt, seinen ganzen Stolz, dann soll es das Volk Israel sein. Glitzernd und funkelnd wie ein Brillant. Und wie genau Gott sich das vorstellt, das erfahren wir in den erklärenden Worten von Vers 6, wo es heißt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Was diese beiden Begriffe genau bedeuten, werden wir in den nächsten Wochen aus den nachfolgenden Kapiteln besser verstehen lernen. Aber es sind diese zwei Begriffe, die beschreiben, wie Israel glitzern und funkeln soll. Als Königreich von Priestern haben sie Gott auf ganz besondere Weise kennengelernt. Gott hat ihnen ein besonderes Wissen über ihn anvertraut, das sie wiederum anderen Völkern vermitteln sollen, so wie ein Juwel glitzert. Darin besteht ja die Rolle eines Priesters. Er ist Verbindungsglied und Mittler zwischen Gott und Mensch. Er scheint in die Welt hinein, wenn man so will. Und auf dieselbe Weise soll Israel als Priestertum den Völkern die Augen dafür öffnen, wer Gott ist und wie Gott wirklich ist, wie gut Gott ist. Und als heiliges Volk, das ist der zweite Begriff, sollen sie wiederum auf eine besondere Art und Weise leben. Wir warten ganz kurz. Als heiliges Volk sollen sie auf eine ganz besondere Art und Weise leben. Und wenn wir uns das Buch Exodus weiter anschauen, dann werden wir sehen, dass Gott diese doppelte Botschaft, Königreich und heiliges Volk, auf zweifache Weise in Israels Leben als Nation verankert. Einerseits durch das Gesetz, und da kommen wir schon im nächsten Kapitel dazu, nächste Woche ist es soweit, das ist die eine Weise, und die andere Weise ist durch die Stiftshütte. Es ist ein Ort der Gottesbegegnung und ein Symbol der Gegenwart Gottes in der Mitte Israels. Das sind die zwei Weisen, die Israel besonders machen, die ihre Priesterschaft herausstellen, das Gesetz und die Stiftshütte. An dieser Stelle geht es jetzt aber erst einmal darum, dass wir verstehen, dass Israel von Gott einen besonderen Auftrag erhält. Man könnte auch sagen, ein gewöhnliches Volk. Sie waren Sklaven in Ägypten. Erhält eine außergewöhnliche Berufung. Und diese Berufung als Königreich von Priestern und als heiliges Volk bedeutet für sie zuallererst eins, nämlich anders zu sein, spürbar anders zu sein. Die Botschaft ihres gemeinsamen Lebens soll lauten, so gut ist es, wenn wir Gott im Leben die Führung überlassen. So gut ist es, wenn Gott in der Mitte unseres Lebens steht. Israel soll sich von allen anderen Völkern auf diese Weise unterscheiden. Das ist ihre Berufung. Und nur indem sie bewusst anders leben, können sie der Welt den Unterschied vorleben und bezeugen und den Unterschied bezeugen, den Gott in ihrer Mitte macht. Wenn sie das tun, dann funkeln und glitzern sie wie ein Juwel, wie Gottes besonderes Eigentum. Dazu hat Gott sie berufen. Zusammengefasst entdecken wir also in Exodus 19, wozu Gott Israel damals befreit hat. Er hat es befreit, um ihm eine privilegierte Position als königliche Priesterschaft und heiliges Volk zu verleihen. Wenn wir uns nun ins Neue Testament begeben, dann dürfen wir dort entdecken, welche Bedeutung diese Berufung für uns hat. Zunächst einmal haben wir nicht viel mit Israel zu tun. Die Verbindung, die wir zu Israel haben, ist unser Herr Jesus. Und der Apostel Petrus greift im Neuen Testament, im ersten Petrusbrief, wir können ihn gerne aufschlagen und mitlesen, aber lass deinen Finger in Exodus 19. Dort im ersten Petrusbrief greift der Apostel Petrus bewusst diese Bezeichnungen aus Exodus 19 auf und bezieht sie auf alle, die an Jesus Christus glauben. 1. Petrus 2, Vers 9, habt ihr es? Ich hoffe, ihr habt es. Dort schreibt Petrus an die Christen, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat oder befreit hat, könnte man sagen, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart oder befreit wart, jetzt aber begnadigt seid. Seht ihr die Parallelen? Christsein bedeutet, dass wir dieselbe besondere Berufung von Gott erhalten haben wie Israel im Alten Testament. Königliches Priestertum, heiliges Volk, funkelndes Juwel. Und wie Israel im Alten Testament sollen wir funkeln und glitzern und so der Welt zeigen, wie gut es ist, wenn Gott in unserer Mitte ist, wenn wir Gott die Führung überlassen. Wie gut, wenn wir sein besonderes Eigentum sind. Und wenn du heute hier bist und noch nicht Jesus Christus vertraust, willkommen. Und ich hoffe, dass du diesen Unterschied erkennen kannst. Und ich will gar nicht weiter darauf eingehen, aber ich will ganz deutlich machen, dass es Gott ist, der dieses Funkeln verursacht in dieser Gemeinschaft. Auch heute noch befreit Gott ganz gewöhnliche Menschen, wie du und ich, und verleiht ihnen eine außergewöhnliche Berufung. Das Funkeln der Unterschied, der kommt von Gott, dem wir die Führung überlassen wollen, den wir in die Mitte unseres Lebens stellen wollen. Daraus ergibt sich vielleicht die Frage, woher dieses Glitzern kommt, dieses Anderssein. Was macht uns anders? Hoffentlich nicht unser Modegeschmack. Ich denke, Christen sind manchmal dafür bekannt, dass sie sich anders kleiden, andere Musik hören, einfach insgesamt etwas seltsam erscheinen. Ich hoffe, das ist nicht der Unterschied und das ist auch nicht der Unterschied, der hier gemeint ist. Wenn wir wieder zurück zu Exodus 19 gehen, dann finden wir die Antwort. Wieder in Vers 5, wo es heißt, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, dann sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Sprich, Gott nennt hier zwei Voraussetzungen, wie Israel vom gewöhnlichen Eigentum zu Gottes besonderem Eigentum wird. Zwei Voraussetzungen: wenn sie seiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werden, und zweitens, wenn sie seinen Bund bewahren. Den Bund bewahren, das bedeutet Loyalität gegenüber Gott. Das bedeutet nicht nur sonntags in die Kirche zu gehen, sondern auch unter der Woche seiner Stimme zuzuhören, ihn in die Mitte zu stellen und seinem Wort zu gehorchen. Der Bund kommt zu uns in Gottes Wort. Sprich, man kann an dieser Stelle sogar so weit gehen und sagen, dem Wort Gottes zuzuhören und zu gehorchen, das wird den grundlegenden Unterschied im Leben von Gottes Volk machen. Hier liegt der Grund, das Fundament unseres Andersseins. Gottes Wort wird den Unterschied machen zwischen Israel und einer Welt, die seit Adam und Eva Gottes Stimme keinen Glauben mehr schenkt und dafür der schmeichelnden Stimme vertraut, die fragt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Von einer Welt, die ihrem Schöpfer misstraut und die Gemeinschaft mit ihm scheut, soll Israel sich merklich, das heißt für andere sichtbar, spürbar, erlebbar abheben, indem sie dem Wort Gottes zuhören und ihm Vertrauen schenken und ihm gehorchen. So wichtig ist das Wort Gottes, dass Gott selbst, wenn wir in Exodus 19 weiterlesen, dass Gott selbst dem Volk nur in einer dunklen Wolke begegnet. Sie können ihn nicht sehen, sie sehen keine Gestalt, sondern sie hören nur seine Worte. Die Gottesbegegnung findet durch das Wort Gottes statt. Und wenn später die Stiftshütte tatsächlich errichtet wird, damit das Volk Gemeinschaft mit Gott haben kann, dann wird das Gesetz Gottes, die steinernen Gesetzestafeln, an den allerheiligsten Ort, im allerheiligsten Teil der Stiftshütte gelegt, in die Bundeslade selbst. An der Symbolik kann kein Zweifel bestehen. Gott ist in der Mitte seines Volkes durch sein Wort. Wir begegnen Gott in seinem Wort. Gottes Wort ist der Grundstein auch unserer Existenz und das Allerheiligste, was Gott uns geschenkt hat. Das Wort Gottes wird den Unterschied machen in der Art und Weise, wie wir leben. Unsere Berufung werden wir erfüllen, indem wir Gottes Wort zuhören, Vertrauen schenken und folgen. Denn dazu hat Gott uns befreit. So wie er Israel aus der Unterdrückung in Ägypten befreit hat, so hat er auch uns durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus befreit. Und er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Er hat uns befreit davon, dass wir so oft meinen, wir können Gott nicht trauen. Was er hier sagt in der Bibel, das darf man nicht so wörtlich nehmen. Er hat uns befreit davon, dass wir ständig Schuld auf uns laden, indem wir ihm nicht trauen und ihm nicht gehorchen. Diese Schuld hat Jesus für uns ans Kreuz getragen und uns dadurch befreit, dass wir durch den Glauben an ihn Vergebung empfangen und mit Gott leben können, mit Gott in unserer Mitte, ohne uns vor ihm fürchten zu müssen. Gott hat Israel damals für einen Neuanfang befreit. Durch Jesus hat er auch uns für einen Neuanfang befreit. Er hat uns eine zweite Chance gegeben, um mit ihm zu leben. Indem wir auf seine Stimme in der Bibel hören, will er uns zu einem funkelnden Juwel machen, seinem besonderen Eigentum, einer königlichen Priesterschaft und einem heiligen Volk. Das ist die Antwort, wozu Gott dich und mich befreit hat. Dass wir seiner Stimme Gehör schenken und ihm gehorchen und seinen Bund bewahren. Und deshalb will ich dich an dieser Stelle einladen, dass du diese privilegierte Rolle vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch von Neuem für dich annimmst. Gott hat dich zu seinem besonderen Eigentum gemacht. Und vielleicht möchtest du Gott in einer Zeit des stillen Gebets sagen, dass du seinem Wort auch das Vertrauen entgegenbringen möchtest, von dem wir gerade gehört haben. Denn auf diese Weise werden wir unserer Berufung folgen. Falls du kein Christ bist, dann kann es natürlich sein, dass du an dieser Stelle erst einmal innehalten willst. Vielleicht willst du erst einmal mehr herausfinden, ein paar Fragen stellen, das ist okay. Aber vielleicht bist du auch an dem Punkt, egal ob als Christ oder nicht, wo du bereit bist, so wie Israel damals bereit war, Ja zu Gott zu sagen. Wo du bereit bist, Ja zu Gott zu sagen. Ja, ich vertraue dir. Ja, ich will deinem Wort gehorchen. Und wenn das der Fall ist, dann will ich dir die Gelegenheit bieten, dass du jetzt im Stillen kurz beten kannst und vor Gott dein Ja aussprechen kannst. Lass uns jetzt also eine Zeit der Stille vor Gott verbringen und danach werde ich mit einem Gebet abschließen und wir werden ein Lied singen. Lass uns dieses Ja zu Gott sagen und zu seinem Wort. Himmlischer Vater, in dieser Welt gehört dir aller Lob und alle Ehre. Denn du hast diese Welt geschaffen und alles darin gehört dir. Auch wir gehören nicht uns selbst zuerst, denn du hast uns gemacht und wir sind dein Eigentum. Wir möchten für all die beten, die diesen Gedanken fremd finden. Bitte öffne unsere Augen mehr und mehr, damit wir erkennen, wie gut es ist, zu dir zu gehören. Wie gut es ist, dich Vater nennen zu dürfen und deine Liebe zu sehen und zu erfahren. Vor allem die Liebe, die du uns durch Jesus gezeigt hast. Himmlischer Vater, wir bekennen, dass wir oft dein Wort links liegen lassen, dass wir es vielleicht auch relativieren. Bitte vergib du uns dafür, wie du uns in Jesus Christus schon vergeben hast. Und wir möchten dich bitten, dass du in uns wirkst, durch deinen mächtigen Heiligen Geist, damit wir dein Wort ernst nehmen, damit wir deiner Stimme, die wir darin hören, Gehör schenken, dass wir deinem Wort vertrauen und dass wir deinem Wort folgen. Lass uns sehen, wie gut es ist, dir Vertrauen zu schenken und in Harmonie mit dir zu leben. Schenk uns eine Wertschätzung für den Bund, den du mit uns durch Jesus Christus geschlossen hast. Dass unsere Schuld vergeben sein kann. Dass wir befreit sein können von unseren Ängsten, auch unserer Angst vor dir. Weil du uns ewiges Leben schenken möchtest. Bitte schenk du uns neues Vertrauen auf dich. Größeres Vertrauen auf dich. Und gib, dass wir tatsächlich dein besonderes Eigentum nicht nur sind, sondern auch als dein besonderes Eigentum leben. Dass wir in dieser Welt funkeln und glitzern, so wie nur du es bewirken kannst. All dies bitten wir dich um der Ehre Jesu willen. In seinem Namen beten wir. Amen.